Deutschlandfunk, der Tag.
Beim Thema Migration und Asyl, da geht es ja immer ganz schnell ums Grundsätzliche. Die einen sagen, es ist das drängendste Problem, das wir in Deutschland haben. Die anderen meinen, es wird völlig überbewertet. Tatsache ist, in dieser Woche wurde viel geredet über Migration.
Für mich stehen deutsche Sicherheitsinteressen ganz klar an erster Stelle.
Nancy Faeser von der SPD, die Bundesinnenministerin.
Wir wollen insbesondere Gewalttäter konsequent abschieben, das gilt auch für andere Staaten, wenn sie nach einer Haftstrafe in Deutschland wieder freikommen.
Nancy Faeser will Abschiebungen auch nach Afghanistan und Syrien möglich machen.
Man kann ja nicht etwas versprechen, von dem man weiß, dass es rechtlich überhaupt nicht umsetzbar ist. Diese Ministerpräsidentenkonferenz ist mittlerweile zu einer Migrationskonferenz geworden, habe ich den Eindruck.
Meint dagegen der grüne Innenpolitiker Julian Palke. Worauf sich die Ministerpräsidenten und die Innenminister da gestern und heute verständigt haben und was sich da gerade verschiebt in der aktuellen Migrationsdiskussion, das hören wir gleich. Und die Regierung der Slowakei löst den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf, Radio und Fernsehsender. Woran das liegt und wie das passt zum politischen Kurs der Regierung von Robert Fico. Das ist unser zweites Thema heute. Es ist Freitag, der 21. Juni 2024 und hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Die Migrations- und Einwanderungspolitik. Es hat da in Potsdam und Berlin zwei große Gesprächsrunden gegeben in dieser Woche. Die Innenministerkonferenz und die Bund-Länder-Runde mit den Ministerpräsidenten. Und klar ist bei beiden dieser Treffen wieder einmal geworden, es gibt in den deutschen Regierungen, egal ob Bund oder Länder, den großen Wunsch, Migration stärker zu regulieren, Zuwanderung begrenzen, neue Möglichkeiten für Abschiebung schaffen. Und ganz klar, es gibt auch jede Menge Widerspruch, jede Menge Opposition dagegen. Katharina Hamberger hat die Gespräche in dieser Woche für uns beobachtet. Hallo Katharina.
Hallo Tobias.
Fangen wir erstmal an mit dem Bund-Länder-Treffen. Worauf haben sich die Ministerpräsidenten da beim Thema Migration geeinigt, zusammen mit dem Bundeskanzler?
Geeinigt, finde ich, ist ein großes Wort. Also man hat nochmal Druck gemacht auf die Bundesregierung bei mehreren Themen. Das eine ist das Thema Drittstaatenlösung, sogenannte Drittstaatenlösung. Also dass man Asylverfahren in einen Dritt- oder Transitstaat auslagert und dort durchführt, nach welchem Recht auch immer des Staates oder nach deutschem Recht. Das ist alles noch nicht geklärt. Da gab es eine Prüfung aus dem Bundesinnenministerium mit verschiedenen Sachverständigen. Da wurde der Zwischenbericht vorgestellt und die Länder haben jetzt nochmal gesagt, sie wollen da jetzt tatsächlich konkrete Modelle auch mal haben, die für Deutschland möglich wären. Und das soll bis Dezember soweit sein. Dann hat man nochmal Druck gemacht und hat gesagt, man möchte die Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan für verurteilte Straftäter und Gefährder, dass da der Bund den Weg dafür freimacht und die Voraussetzungen dafür auch eben schafft. Und dann hat man auch nochmal betont, dass wenn es um die Grenzsicherung geht, dass man die jetzt schon bestehenden Grenzkontrollen aufrechterhalten möchte und dass der Bund bitte auch die rechtlichen Voraussetzungen schaffen muss für Zurückweisungen an der Grenze.
Mhm. Das heißt, da gibt's eine, du hast gesagt, Einigung ist ein großes Wort. Da gibt's noch keine Einigkeit. Das waren sozusagen nur Aufträge, die die Ministerpräsidenten an die Ampelregierung weitergegeben haben?
Genau, das sind jetzt erstmal Dinge, wo man als Länder nochmal festgehalten hat, wir wollen, dass die Bundesregierung sich darum kümmert. Eine Einigung, muss ich vielleicht noch hinterher schieben, gab es bei einem einzigen Thema, aber das nur auf Länderebene untereinander, weil es den Bund nichts angeht, dass man bei der Bezahlkarte sich darauf geeinigt hat, dass man die Bargeldobergrenze, also ein Teil wird über die Bezahlkarte ausgegeben an Geld an Asylbewerber und ein Teil über Bargeld und dass diese Bargeldobergrenze bei 50 Euro liegt, bundesweit in jedem Bundesland. So. Genau. Und wenn es um Einigkeit geht, dann ist das eben, dass man das dem Bund mitgegeben hat und dass die Länder sich schon so hingestellt haben und gesagt haben, naja, wir wollen das jetzt. Aber wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, sieht man, da ist auch nicht so viel Einigkeit bei den Ländern. Da gibt es schon noch das ein oder andere Konfliktfeld.
Gut, dann lass uns das doch mal genauer angucken. Du beschäftigst dich ja mit diesem ganzen Thema und mit dieser Debatte schon seit einiger Zeit. So eine Verlagerung von Asylverfahren in Nicht-EU-Länder, in Drittstaaten, wäre das für Deutschland möglich, realistisch?
Das ist eine schwere Frage. Also wenn man sich diesen Zwischenbericht mal anschaut, der jetzt vorgelegt worden ist nach den Anhörungen im Innenministerium. Da haben die über 20 Sachverständige aus unterschiedlichsten Bereichen angehört, von Hilfsorganisationen, Politikwissenschaftler, Soziologen, Juristen, alles Mögliche. Und da wird klar, da sind wahnsinnig viele Fragezeichen noch dran. Also, da müsste man mindestens das EU-Recht da verändern, dass man ja jetzt gerade erst beschlossen hat, das Asylsystem. Man müsste sich überlegen, welche Staaten kämen denn überhaupt in Frage? Weil dieser Staat muss ja auch entsprechend sicher sein für die Leute, die man dort hinbringt, abschiebt und wo man auch die Asylverfahren durchführt. Es sind möglicherweise hohe Kosten damit verbunden, wenn man sich mal anschaut, was Großbritannien dafür veranschlagt. Da sagt der britische Rechnungshof, das kostet erstmal schon 500 Millionen Pfund plus dann nochmal Geld für jeden Asylbewerber. Das ist ein hoher Personalaufwand wahrscheinlich, weil man ja auch die Behörden da einspannen muss, die sowieso schon überlastet sind. Muss man sich fragen, will man das? Und dann noch die große Frage, steht das denn alles im Verhältnis? Also kann man wirklich oder will man wirklich für viel Geld möglicherweise nur wenige Personen dann in einen Drittstaat bringen und die Asylverfahren dort durchführen? Und hat das wirklich den Effekt der Abschreckung? Da machen noch viele der Sachverständigen ein Fragezeichen dran. Und dann, das muss man auch noch dazu sagen, ist die große Frage auch, wie lässt sich gewährleisten, dass das alles nach menschenrechtlich korrekten Standards abläuft? Weil es ist ja schon die Gefahr, dass man etwas auslagert und dann sagt, aus den Augen, aus dem Sinn, schauen wir da überhaupt noch so genau hin. Das muss ein Rechtsstaat wie Deutschland schon auch noch gewährleisten. Das sind alles riesige Fragezeichen, die dranhängen. Das liegt auch daran, dass es noch kein richtiges Modell gibt, das so auf Deutschland auch übertragbar wäre. Also es gibt das Ruanda-Modell, das Großbritannien will. Das ist, dass man Menschen von Großbritannien nach Ruanda bringt, dort dann Asylverfahren nach dem dortigen Recht durchführt. Das alles mit dem UNHCR zusammen. Kostet viel, habe ich schon gesagt, betrifft wohl nur wenige Menschen, ist auch noch nicht so umgesetzt. Dann gibt es das Modell Italien. Italien will Menschen auf hoher See quasi schon abfangen, also noch außerhalb sozusagen deren Grenzen, und dann nach Albanien bringen und dort in Albanien Asylverfahren nach italienischem Recht durchführen. Ist auch nicht so richtig auf Deutschland übertragbar, weil Italien ist ein Mittelmeeranrainer, sind wir nicht. Also wir können Menschen nicht auf hoher See schon abgreifen oder irgendwie außerhalb unserer Grenzen. Und dann gibt es noch Australien, aber das sind die einzigen, die im Moment so ein Modell fahren, dass sie Leute in Drittstaaten bringen. Aber das ist menschenrechtlich höchst fragwürdig, was Australien dort macht. Und die haben andere geografische Voraussetzungen als wir.
Okay, also da muss noch einiges sozusagen geprüft werden, beziehungsweise das will die Bundesregierung auch genauer untersuchen. Du hast dann angesprochen, das andere riesige Diskussionsthema wird auch hier bei uns in Deutschland ja seit Wochen diskutiert. Der Kanzler hat es ja auch selber ins Gespräch gebracht. Das sind die möglichen Abschiebungen von Straftätern auch in Krisenländer wie Afghanistan oder Syrien. Was ist mit dieser Idee und mit diesem Vorschlag?
Da sind wir jetzt auf dem Stand, den wir auch schon seit Tagen diskutieren, dass die Länder sagen, da muss sich jetzt bitte der Bund drum kümmern, dass das praktisch möglich ist. Das muss man vielleicht nochmal aufrollen, wenn es so ist, dass bei uns jemand Straftäter oder Gefährder ist und dann stellen Gerichte, es wird jeder Einzelfall betrachtet, stellen Gerichte und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fest, diese Person kann nach Afghanistan und Syrien abgeschoben werden, weil dieser Person dort keine Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit droht. Das ist die Voraussetzung. Dann haben wir im Moment das praktische Hindernis, dass wir ja in irgendeiner Form in Kontakt treten müssten mit Afghanistan oder Syrien, damit die ihre Menschen zurücknehmen, ihre Staatsbürger und Bürgerinnen zurücknehmen. Wir haben aber keine diplomatischen Beziehungen, aus natürlich Gründen zu diesen beiden Regimen, zu den islamistischen Taliban und zum Assad-Regime. Und jetzt sagen die Länder, es müssen Möglichkeiten geschaffen werden, damit wir, wenn wir solche Fälle haben, auch dann entsprechend abschieben können. Und die Bundesregierung scheint da jetzt darauf zu setzen, dass man sagt, man geht über Nachbarländer. Es wird berichtet, das sagt man nicht offen, dass man mit Usbekistan im Gespräch ist, Nachbarland von Afghanistan, und dass man die Menschen dorthin bringt und dann wie auch immer über die Landgrenze nach Afghanistan bringt. Dafür muss man Usbekistan natürlich auch irgendwie was bieten. Da ist die Innenminister wohl im Gespräch. Die Länder wiederum sagen, tretet doch direkt in Kontakt mit den Taliban und auch mit dem Assad-Regime. Das muss man sich aber wirklich ganz genau überlegen, weil man durch mögliche diplomatische Beziehungen so ein Regime ja auch aufwertet. Und die Frage ist auch, will man so einem Regime, gerade aus Afghanistan, wo vielleicht Terrorgefahr droht, Geld geben und das dann finanzieren? Also das sind so Fragen, die da alle noch im Raum sind, aber da ist jetzt der Druck recht hoch, dass die Bundesregierung möglichst bald in irgendeiner Form eine Lösung vorlegt.
Okay, und was dann noch bleibt, ist natürlich die Grenzkontrolle, also die Möglichkeit, eventuell auch Menschen wieder zurückzuschicken. Menschen, die aus einem anderen EU-Land nach Deutschland rein wollen, denen einfach an der Grenze zu sagen, ihr kommt hier nicht rein, geht bitte wieder zurück. So wie das in vielen anderen europäischen Ländern ja praktiziert wird. Wir hören auch da in den letzten Tagen immer häufiger den Begriff des Pushbacks. Viele Leute sagen, das muss in Deutschland, das muss in Europa möglich werden. Armin Schuster, der Innenminister von Sachsen, hat bei uns heute Morgen gesagt, auch deutsche Grenzbeamte sollten in der Lage sein, Menschen wieder über die Grenze in ein anderes EU-Land, in ein sicheres EU-Land zurückzuschicken, wenn sie nach Deutschland kommen, weil das einfach den Dublin-Regeln entsprechen würde. Was können wir da jetzt erwarten? Kommt da auf Deutschland eine neue Art des Vorgehens an der Grenze zu?
Ja, ich glaube, da muss man aufpassen. Also Pushbacks nehmen die Politiker und Politikerinnen nicht in den Mund. Und das ist völlig klar, denn das ist wirklich, das ist einfach verboten. Also man darf Pushbacks nicht machen. Pushback heißt aber, dass jemand schon nach Deutschland reingekommen sein muss. Und dann schiebt man diese Person quasi aus Deutschland, obwohl sie ein Asylbegehren hat, wieder über die Grenze zurück. Das ist teilweise an der EU-Außengrenze schon gemacht worden. Aber das ist eben illegal. Das darf so nicht passieren. Das will man auch nicht, sondern was man möchte, ist, dass einmal die Grenzkontrollen aufrechterhalten werden, die man jetzt schon hat, und dass es eben rechtliche Voraussetzungen gibt, dass man, wenn Menschen über einen sicheren Drittstaat kommen, was ja in der Regel der Fall ist, wenn man aus einem europäischen Land kommt, dass man dann sozusagen direkt an der Grenze, dann, wenn Leute quasi noch nicht Deutschland richtig betreten haben, aber sie wieder zurückschieben kann. Das ist rechtlich nicht ganz so einfach. Es gibt ein EuGH-Urteil, das sagt, das ist eigentlich nicht möglich. Man muss, also wirklich, da muss wirklich jemand genau auf dem Grenzstreifen stehen. Also ist die Frage, wie jetzt da so rechtliche Voraussetzungen geschaffen werden. Es gab schon mal die Idee von Transitzentren, wo dann Menschen quasi doch schon über der Grenze sind, aber man so eine Fiktion der Nicht-Einreise hat, so wie man das am Flughafen auch hat. Also das sind, glaube ich, kann eine rechtlich schwierige Konstruktion sein. Was auch noch dahinter steckt, ist, dass man natürlich jetzt den Druck aufbauen will auf andere europäische Staaten. Weil dieses ganze Dublin-System, das wir haben, also das ja sagt, dass Menschen dort, wo sie ankommen, ihren Asylantrag stellen müssen und das Land auch zuständig ist. Das ganze Dublin-System funktioniert im Moment so nicht, wie es funktionieren soll. Und viele Menschen kommen eben nach Deutschland und stellen dann dort ihren Asylantrag, obwohl sie das schon in Italien hätten tun können zum Beispiel oder, weiß ich nicht, in Polen oder sonst wo. Und Deutschland will jetzt eben Druck ausüben auf die anderen Länder und sagen, wenn ihr euch nicht drum kümmert und euch nicht an europäisches Recht halten, dann tun wir das auch nicht. So hat das Armin Schuster heute formuliert. Und dann müsst ihr, wenn ihr euch wieder dran haltet, tun wir das eben auch. Dann sind die Grenzkontrollen auch weg und dann machen wir, also dann nehmen wir das auch wieder so alles auf.
Mhm. Katharina, wir reden jetzt hier über einige Themen. Also hier, ich lasse das nochmal gerade Revue passieren. Pushbacks hatten wir gerade. Prüfung oder vielmehr ja, Prüfung von Asylverfahren in Nicht-EU-Ländern oder auch Abschiebungen nach Syrien oder Afghanistan. Das sind alles Vorschläge, Ideen. Da hätte man vor ein paar Jahren hier bei uns in Deutschland noch gesagt, das geht überhaupt nicht, das ist gegen alle Standards, die wir haben. Und jetzt ist das Ganze auf einmal Thema bei einer Innenministerkonferenz, bei einer Bund-Länder-Runde zusammen mit dem Bundeskanzler. Was ist da dein Eindruck? Verschieben sich gerade da einige politische Standards in Deutschland?
Na, ich glaube, man lässt sich schon auch treiben durch diese Wahlergebnisse jetzt vor den Europawahlen und auch durch mögliche Wahlergebnisse in den drei Ostbundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen, wo die AfD möglicherweise sehr stark werden könnte. Und man hat so als ein Thema identifiziert, dass es offenbar in der Migration härtere Gangart braucht. Und dass man zeigt, man tut ja etwas. Man muss die Vorschläge ein bisschen auseinanderhalten. Es gibt so Sachen, die sind schon vor Jahren mal gefordert worden. Also zum Beispiel die Abschiebung nach Syrien ist eine Forderung der Union von schon vor vielen Jahren, die aber so nie umgesetzt worden ist, wo auch ein Innenminister Horst Seehofer nichts gemacht hat und nichts vorwärts gebracht hat. Auch diese Zurückweisung an der Grenze hatten wir ja 2018 schon mal, diese ganze Diskussion. Da war die SPD noch ein bisschen weniger hart und jetzt schwenkt sie eher auf diesen Kurs ein, was sicher auch mit den eigenen Wahlergebnissen zu tun hat. Also da ist eine gewisse Panik innerhalb der Parteien da, die sowas jetzt auslöst.
Wie ist das denn eigentlich innerhalb der Ampelkoalition? Wären solche Vorschläge, solche drastischen Kursänderungen, wären die mit den Grünen und mit der FDP möglich?
Also mit der FDP ja, auf jeden Fall. Die FDP ist da schon auf der Linie, einen harten Migrationskurs zu fahren. Geht teilweise noch weiter, ist teilweise eher jetzt auf dem Kurs, den ein Markus Söder einschlägt, der ja jeden Tag mit einem neuen Vorschlag, ob realistisch oder nicht, um die Ecke kommt. Die Grünen eher nicht. Und die Grünen haben da wirklich auch ein Problem, weil dieses Thema Migration ist eines der letzten großen Themen, wo sie bislang noch standhaft geblieben sind. Also ihnen ist das Thema Friedenspartei, Friedenspolitik, da haben sie einen anderen Kurs eingeschlagen, als sie das vielleicht vor 20 Jahren gemacht haben. Waffenexporte, Rüstungspolitik, all das. Und Migrationspolitik ist etwas, wo die Grünen eigentlich noch profiliert sind, wo sie für eine bestimmte Richtung stehen. Wo sie jetzt aber auch schon mit Ach und Krach ihrer Parteibasis vermittelt haben, dass sie diesen gemeinsamen Asylkompromiss auf EU-Ebene mittragen, der ja auch eine starke Verschärfung der Asylpolitik ist. Und da, glaube ich, ist es schon noch in der Ampel, könnte es schon noch schwierig werden, wenn es da eben noch weitergeht mit verschärfter Migrationspolitik. Interessant ist, dass wenn es um die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern geht, dann sind da die Grünen eigentlich, wenn man genau hinschaut, schon auf Kurs von FDP und SPD. Also dass die sagen, das muss eigentlich gemacht werden. Die sind nur skeptischer, wenn es um die tatsächlich realistische Umsetzung geht und sagen, das könnt ihr so nicht machen. Und überhaupt, dann kommen die Leute vielleicht nach 3 Monaten wieder zurück und werden von den Taliban wieder nach Deutschland geschickt. Müsst ihr vielleicht auch mal mit bedenken. Wenn es aber eben um sowas geht wie Zurückweisung an der Grenze und so, da glaube ich, und eben auch die Drittstaatenlösung, da gibt es wahnsinnig viele Leute bei den Grünen, die sagen, das können wir so nicht mitgehen.
Katharina, du hast jetzt schon gesagt, dass es hier bei diesen Treffen in den letzten Tagen auch darum ging, dass die Politikerinnen und Politiker gerne zeigen wollen, dass sie hier aktiv werden, dass sie die Sorgen vieler Bürger verstehen, dass sie zeigen wollen, dass sie etwas tun. Wie groß ist denn die Gefahr, dass Bund und Länder hier die Erwartungen jetzt wirklich nach oben schrauben, dass sich bald schon ganz drastisch viel ändern wird, aber dass am Ende dann doch nicht so viel passiert, weil es alles gar nicht so einfach geht, wie du ja auch beschrieben hast, und dass dann die Enttäuschung umso größer ist?
Ich glaube, die Gefahr ist durchaus da. Also es wird selten dazu gesagt, dass Dinge eben nicht so leicht sind und dass sie doch komplexer sind. Und es wird der Eindruck erweckt, auch gerade von der Union, die ja die in Anführungsstrichen komfortable Lage hat, im Moment in der Opposition zu sein, zumindest auf Bundesebene, und deswegen gar nichts umsetzen kann, wird der Eindruck erweckt, das ginge alles ganz leicht. Und das könnte man ja ganz schnell machen. Jetzt Carsten Lindemann sagte wieder, wir brauchen ein Modell in 6 Wochen und nicht erst in 6 Monaten für die Drittstaatenlösung. Aber sowas muss sich gerade ein Rechtsstaat wie Deutschland sonst sehr genau überlegen, wie sowas aussehen kann. Und das kann man nicht einfach mal ausprobieren und alle rechtsstaatlichen und menschenrechtlichen Bedenken über Bord werfen. Und da werden schon Erwartungen eben geweckt, dass das doch schnell gehen könnte und einfach gehen könnte. Und wenn sich das dann nicht erfüllt, ist die Frage, ob es dann nicht das Gegenteil bezweckt von dem, was man eigentlich wollte, nämlich die Leute einfangen und die Leute beruhigen, die im Moment Sorgen haben. Und das ist möglicherweise auch dafür sorgt, dass eine gesellschaftliche Spaltung noch vorangeht. Auch dass Vorurteile gegen Geflüchtete, gegen Asylbewerber sich noch deutlich verstärken und dass da so ein Wir-gegen-die-Gefühl noch mal extremer aufgemacht wird, als wir das vielleicht jetzt schon haben in Teilen. Und das ist wirklich eine Gefahr, die Politik eigentlich auch mit einpreisen muss. Im Moment habe ich das Gefühl, ist man sehr stark in diesem Blick auf die Landtagswahlen-Modus. Jetzt müssen wir aber wirklich mal was vorlegen.
Die Beratung in dieser Woche zur Asyl- und Einwanderungspolitik, Beratung auf Länderebene und auf Bundesebene, hat beobachtet für uns Katharina Hamberger. Katharina, danke für diese Einschätzung.
Gerne.
Ein unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der ist inzwischen einigen europäischen Regierungen ein Dorn im Auge. Vor allem dann, wenn die Berichterstattung dort nicht so läuft, wie sich die Politikerinnen und Politiker in den Regierungszentralen das wünschen. Die Regierung der Slowakei hat gestern kurzen Prozess gemacht. Sie hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in ihrem Land einfach aufgelöst. Marianne Alweis ist unsere Korrespondentin in Prag. Sie beobachtet aus Tschechien, was da im Nachbarland passiert. Und sie hat mir vorhin erzählt, was genau das slowakische Parlament da gestern beschlossen hat.
Das Parlament hat für eine Rundfunkreform gestimmt von der Regierung von Robert Fico und die sieht vor, dass das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen bisher in der Slowakei ist das zusammen aufgelöst werden soll und dass es neu gegründet werden soll, auch unter einem neuen Namen, wo das Slowakische an erster Stelle steht. STVR soll der jetzt heißen und da soll auch eine neue Führung eingesetzt werden können, denn bisher, der bisherige Generaldirektor, so heißt er in der Slowakei, der ist Fico und seine im linksnationalistischen, russlandfreundlichen Lager ein Dorn im Auge. Der ist noch von der Vorgängerregierung, vom Vorgängerparlament gewählt worden. Und dann soll auch ein neuer Direktor von einem neuen Rundfunkrat, so kann man ihn nennen, gewählt werden, der dann wiederum vom Parlament bestimmt werden soll und auch vom Kulturministerium. Das ist federführend bei dieser Reform in der Hand der rechtsnationalen Kulturministerin Martina Šimkovičová und vom Finanzministerium. Und die sollen dann eine neue Führung wählen. Also die aktuelle Regierung wird über das Personal dann großen Einfluss nehmen, auch über einen neuen Ethikrat auf das Programm.
Und genau, und ich nehme mal an, die Regierung will das Programm auch umkrempeln. Es geht da nicht nur um Personal, sondern auch um Inhalte. Was soll sich denn ändern nach Meinung von Robert Fico und seiner Regierung?
Robert Fico fährt schon lange Angriffe gegen Medien, Medien im Allgemeinen. Er beschimpft und verunglimpft Journalistinnen und Journalisten. Und seit seiner Wiederwahl im Herbst, da hat er diese Rhetorik nochmal verschärft. Er hat auch ganz konkret 4 besonders kritische Medien zu Feinden der Regierung erklärt. Und dazu zählt er manchmal eben auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In seinem ersten Auftritt nach dem Attentat auf ihn hatte er erklärt, dass der RTWS, der öffentlich-rechtliche Rundfunksender, also zum Beispiel auch Live-Konferenzen oder Live-Übertragungen dazu nutzen würde, die Regierung zu diskreditieren. Dieser Rundfunk und auch das Fernsehen, die würden insgesamt nicht objektiv berichten, sondern nur quasi der Opposition nach dem Mund reden und würden auch nicht das wichtige slowakische nationale Interesse in den Vordergrund stellen, sondern eher noch verunglimpfen. Und die Medien, die sollen doch bitte in Zukunft endlich wieder objektiv berichten und auch nicht nur sogenannte Mainstream-Meinungen zulassen, sondern auch andere. Gemeint sind wahrscheinlich seine Medien. Robert Fico ist mit einer ganz scharfen, russlandfreundlichen Rhetorik wiedergewählt worden.
Was ist denn deine Einschätzung, deine Sicht auf diese Sender? Wie berichten die? Wie ist das zu bewerten?
Der RTWS bisher ist sehr unabhängig, würde ich sagen, berichtet ohnehin schon sehr zurückhaltend, sehr ausgewogen, nicht so, da sind nicht so viele Kommentare zu hören oder zu lesen, beziehungsweise nicht so kritische wie in vielen anderen privaten Medien, in den Zeitungen oder Online-Portalen oder auch in einem großen privaten Fernsehsender, TV Markiza, der hat den größten Marktanteil hier. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bisher in der Slowakei ist deutlich kleiner, auch als im Nachbarland Tschechien, viel, viel kleiner als in Deutschland. Aber, und das dürfte Robert Fico besonders ein Dorn im Auge sein, er gilt als das vertrauenswürdigste Medium in der Slowakei. Und deshalb allein dürfte Fico ein Interesse daran haben, den unter seine Kontrolle zu bringen, den Druck zu erhöhen. Und das kann er tun über das Personal. Das hat er bisher auch schon getan über die Finanzierung. Und da sieht man halt auch, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist leichter unter Kontrolle zu bringen als die privaten Medien. Denn hier hat die Regierung einen direkten Hebel und in der Slowakei noch direkter als vielleicht bei uns. Denn die Vorgängerregierung hat vor einem Jahr die Rundfunkgebühr abgeschafft und ersetzt durch ein Finanzierungsmodell, das gekoppelt ist an die Wirtschaftsleistung, ans BIP, und zwar aus dem Staatshaushalt kommt. Und diesen Haushalt, dieses Geld für den RTWS, den hat Robert Fico kurz nach seiner Wiederwahl als erstes auch ganz drastisch gestrichen um etwa ein Drittel.
Okay, und jetzt wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also diese Radio- und Fernsehsender, werden also aufgelöst. Das ist ja ein wirklich drastischer Schritt. Wie ist denn da heute das Echo in der Slowakei? Was ist dazu zu hören?
Die Kritik ist riesig, vor allem erstmal natürlich vom RTWS selber. Die Auslandschefin des Radios hat sich zum Beispiel zu Wort gemeldet und von einem schwarzen Tag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen, von einem schwarzen Tag auch für die Demokratie insgesamt, für die Pressefreiheit auch. Die ganze gesamte Opposition, die aus verschiedenen liberal, progressiven, konservativen Parteien besteht, die hat sich sehr, sehr kritisch auch heute wieder geäußert, auch im Vorfeld. Denn es gab ja schon Debatten die ganzen letzten Monate, seit Fico wiedergewählt wurde. im Herbst hat er zuerst durch eine umstrittene Strafrechtsreform einen großen Teil der Bevölkerung, das liberale, proeuropäische Lager gegen sich aufgebracht und auch auf die Straßen gebracht. Und diese Proteste haben sich so in den vergangenen Monaten, Wochen gewandelt. Da stand dann jetzt eher diese umstrittene Rundfunkreform im Vordergrund. Also da ist die Kritik ganz, ganz groß gewesen. Da gab es wirklich Massenproteste gegen die Kulturministerin, die diese Novelle verantwortet, ganz gezielt, aber eben auch immer gegen die Regierung von Robert Fico. Es gab ganz große Solidaritätsaktionen. Es gab einen Streik, den ersten in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Slowakei. Es gab Petitionen, es gab offene Briefe auch von vielen anderen Chefredakteurinnen und Chefredakteuren von anderen Medien. Aber man muss sagen, in den vergangenen Wochen ist dieser Protest etwas abgeflaut. Und Fico als sehr, sehr cleverer, gewiefter Politiker, der jetzt schon zum vierten Mal an der Macht ist in der Slowakei, der nutzt auch dieses Attentat auf sich, bei dem er schwer verletzt wurde, um seine Agenda jetzt erstmal noch so richtig weiter voranzutreiben und auch in der Bevölkerung zu werben. Denn der Attentäter, das war offensichtlich nach einer ersten Befragung ein Regierungskritiker, der ganz explizit auch die Rundfunkreform als Stein des Anstoßes genommen hat.
Und wenn diese Sender jetzt aufgelöst werden, was heißt das ganz praktisch für die kommenden Tage und Wochen? Zum Beispiel, was passiert jetzt mit den Mitarbeitern dort, mit den Journalisten, mit den Technikern, mit den anderen Angestellten?
Das ist noch total unklar. Und es soll ja auch unglaublich schnell gehen. Zum 1. Juli soll die alte Anstalt aufgelöst werden. Da müssen alle Verträge aufgelöst werden. Dann muss das alles neu gegründet werden. Jetzt über den Sommer, in der Sommerpause, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger zugeht. Es soll auch erstmal nur eine Übergangsführung geben. Das ist das Einzige, was wirklich konkret bekannt ist von diesen Schritten, die jetzt innerhalb von 10 Tagen umgesetzt werden sollen. Es kann noch sein, dass das Verfassungsgericht in der Slowakei nicht sich noch zu Wort meldet. Die Opposition, die hat angekündigt, dort anzuklopfen und das prüfen zu lassen auf die Verträglichkeit mit der slowakischen Verfassung. Der Präsident Peter Pellegrini, ein früherer Koalitionspartner von Robert Fico, hat aber schon angekündigt, dass er dieses Gesetz wahrscheinlich unterschreiben wird, anders als die Vorgängerin, die liberale Bürgerrechtsanwältin Susanna Čaputová, die auch ganz starke Kritik an diesem Gesetz und an der Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geäußert hat. Was konkret die Regierung vorhat, da ist wirklich noch ganz, ganz wenig bekannt. Und die Unsicherheit dementsprechend riesig.
Marianne, was bedeutet diese Auflösung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, so wie ihn die Slowakei bisher kannte? Was bedeutet die jetzt für das Land, für die Menschen, für die Gesellschaft dort?
Ich glaube, der Druck auf die Medien insgesamt wird weiter zunehmen. Es ist ja nicht nur ein Druck, den man ausüben kann durch die Finanzierung und auch durch die Personalpolitik. Auch frühere Regierungen haben Chefs, Intendanten eingesetzt, die ihnen gefügig waren, haben versucht, Einfluss zu nehmen auf Programme oder kritische Journalisten oder Programme abzusetzen. Aber Robert Fico macht das in einem großen Maßstab. Und dieser Druck, den baut er auch auf durch eine zunehmend radikalere Rhetorik, insbesondere jetzt nach dem Attentat noch einmal. Dieser Druck kann auch indirekt Wirkung zeigen durch eine Art von Selbstzensur. Auch die privaten Medien sind konfrontiert. Fico droht ihnen damit auch Werbegelder von Staatsunternehmen zurückzuziehen. Auch da sind schon kritische Moderatoren und kritische Sendungen abgesetzt worden. Also das ist ein ganz großes Klima der Angst, des Drucks auf die Medien, das Robert Fico hier erzeugt, das dazu führen dürfte, dass dieses Land, das ohnehin schon so tief gespalten ist und seit dieser Parlamentswahl und seit der Präsidentschaftswahl, die auch das Fico-Lager gewonnen hat, so tief gespalten wie eben noch nie, dass diese gesellschaftlichen Kluften noch unüberwindlicher werden als bisher und dass vor allem das liberale Lager, dass die kritischen Medien sich wirklich fragen müssen, wie sie damit jetzt umgehen können. Was man aber auch sagen muss, finde ich, was ganz wichtig ist, dieser Druck der Straße, auch wenn er jetzt vielleicht nicht dazu geführt hat, dass die Regierung hier umdenkt und diese Reform zurückgezogen hat, auch nach dem Attentat, da hatte man anfangs ja auch noch das Gefühl, dass das vielleicht noch zu einer gesellschaftlichen Versöhnung führen könnte, allerdings nur ganz kurz. Dieser Druck war aber schon unglaublich wichtig und er hat auch Wirkung gezeigt, zumindest in einigen kleinen Teilen, denn auch die EU-Kommission, Vera Jourova, die Vizechefin der Kommission, hat sich schon sehr, sehr früh zu Wort gemeldet, als diese Pläne bekannt geworden sind, hat indirekt damit gedroht, Fördergelder auch zurückzuhalten, Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen die Slowakei einzuleiten. Und da sind ein paar Teile aus der ursprünglich geplanten Reform rausgefallen. Ursprünglich soll sollte der neue Chef, der Generaldirektor, ohne Angabe von Gründen jederzeit gefeuert werden können. Ursprünglich sollte es noch eine ganz anders geartete politische Programmkommission geben, die direkt Einfluss auf die Inhalte nimmt. Soweit ist es nicht gekommen. Und es ist jetzt auch noch eine große Frage, wie sich weiterhin die EU-Kommission ganz konkret in diesem Fall äußern und verhalten wird. Denn auch bei der umstrittenen Strafrechtsreform von Robert Fico hat sie auch den Druck erhöht. Und da ist sie auch immer noch in Gesprächen und droht immer noch damit, ganz, ganz wichtige für die Slowakei EU-Gelder möglicherweise einzufrieren.
Marianne, wir sind da ja natürlich bei diesem einen Riesenthema Umbau des Staates durch eine Regierung. Du hast es sehr plastisch geschildert, was da gerade in der Slowakei passiert und wie da jetzt diese Abschaffung oder diese Auflösung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wie die da reinpasst. Ich würde den Blick gerne ganz zum Schluss noch einmal kurz etwas weiten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ist ja in vielen europäischen Ländern aktuell unter Druck. Wir erleben das auch hier bei uns in Deutschland immer wieder. Siehst du da Parallelen in der öffentlichen Debatte?
Wenn man jetzt ganz böse zuspitzt, dann könnte man sagen, dass mit Robert Fico hier in der Slowakei vielleicht solche politischen Kräfte an der Macht sind, wie wenn in Deutschland Alice Weidel mit Sarah Wagenknecht zusammen regieren würden. Zumindest mit so einer Rhetorik und mit Wählern vom rechten und vom linken Rand, da macht Fico eben seit einem guten Dreivierteljahr hier in der Slowakei Politik. Und diesem Lager ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ganz explizit und sind die kritischen Medien ohnehin ein Dorn im Auge. Das sieht man hier in der Slowakei vielleicht so, als ob man sich in Deutschland ein bisschen in eine düstere Zukunft beamen würde, weil hier Desinformationskampagnen, russlandfreundliche Narrative, die eben genau dieses Lager verstärken und überhaupt erst in die Welt setzen, durch YouTube, durch Facebook, da sieht man, wie der Diskurs vielleicht auch bei uns noch in Zukunft verschoben werden könnte, wenn eben solche Kräfte dann auch wirklich an die Macht kommen. Und natürlich ist ihnen der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann immer ein Dorn im Auge, weil er eben als so vertrauenswürdig gilt, aber weil er eben auch auf der anderen Seite ganz oft so leicht unter komplette politische Kontrolle zu bringen ist. Das sieht man hier in der Slowakei ganz stark am Nachbarland an Ungarn. Das wird ganz, ganz oft verglichen und gewarnt eben vor dem ungarischen Weg in der Slowakei oder auch vor dem polnischen Weg unter der PiS-Regierung vor einigen Jahren. Die Slowaken haben ganz lange immer gesagt, wir sind noch nicht so weit, wir sind noch nicht in Ungarn, wir haben eine starke Zivilgesellschaft, wir haben starke freie Medien. Aber dieser Druck, der nimmt doch jetzt in den letzten Wochen und Monaten enorm zu. Und dieser Druck kann ein Land nochmal zusätzlich verändern. Und deshalb ist eben jetzt nach diesem Schritt in der Nacht die Sorge noch viel größer geworden, dass die Slowakei sich wirklich zu einem zweiten Ungarn entwickelt. Und das sollte uns auch in Berlin und in Brüssel und woanders zu denken geben. Denn wenn sich dieser Diskurs so weit verschiebt oder wenn solche Politiker mit solchen Narrativen wie eben Robert Fico an die Macht kommen, dann kann man hier in der Slowakei sehen, wozu das führen kann.
Marianne Albers in Prag. Danke dir, Marianne, für diese klare Analyse. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Die Medien- und Machtpolitik von Robert Fico in der Slowakei und die jüngsten Vereinbarungen zur deutschen Migrations- und Asylpolitik. Das waren unsere Themen an diesem 21. Juni 2024. Im Team waren heute Tobias Altehänger und Tobias Armbruster. Feedback wie immer gerne an der Tag @deutschlandfunk.de. Danke und ciao.